während in den Prüfungen um Medaillen, Punkte und Sekunden gekämpft wird, schauen wir einmal, wie das Leben und Arbeiten bei einer WM tatsächlich ist. Wir gucken auf die emotionalen Momente dahinter, sprechen mit unseren Athletinnen und Athleten und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ich bin Sabine und ich nehme euch in den kommenden beiden Wochen einmal mit. Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge vom WM-Podcast. Wir sind hier am Stand von Pferdesport Deutschland. Ich freue mich sehr, dass heute Frederik Wandres neben mir sitzt. Es durfte Teamgold gefeiert werden. Herzlichen Glückwunsch, Freddy. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung und danke zur Gratulation zur Goldmedaille. Wir sind happy.
Wir haben heute ein ganz besonderes Thema und zwar sprechen wir über das Thema Schulpferde und welche Bedeutung die eigentlich für den Pferdesport haben. Jetzt bist du Teamweltmeister, Team-Europameister und Team-Olympiasieger. Und hätte man das dem Freddy gesagt, der angefangen hat zu reiten, was wäre mit dir passiert?
Bei aller Liebe hätte ich das nicht für möglich gehalten. Und das ist gerade, als du es aufgezählt hast, dachte ich auch wirklich so, ja Mensch, also das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auch wieder so ein typischer Fakt, den man, glaube ich, erst nächste Woche oder in den nächsten Wochen zu Hause erstmal real realisiert und dass man denkt, ja, das liest sich im Lebenslauf ganz gut für alles, was da noch so kommt, keine Ahnung. Und ich hatte gestern spaßeshalber schon gesagt, jetzt haben wir quasi die Teammedaillen abgearbeitet, jetzt machen wir uns mal beim nächsten Championat, wobei es kommen ja auch noch zwei Prüfungen, aber ich halte es jetzt mal für die nächsten Championate in Ausblick, dass wir uns mal an die Einzelmedaillen machen. Aber ja, jeder weiß natürlich, wie schwierig das ist und was alles dazugehört, wie lange der Weg ist. Aber trotzdem, dass wir es überhaupt geschafft haben, schon so viele Medaillen für Deutschland erreichen zu können im Team und auch immer gut abgeliefert haben, ist einfach was Unglaubliches und ist immer wieder besonders.
Du bist ja die Konstante in dem Team gewesen mit Bluetooth, ihr beiden gemeinsam. Was hat das mit euch gemacht, wenn du jetzt auf diese Jahre halt dann wirklich einmal nochmal schaust, wie ist eure Verbindung gewachsen?
Ja, ist wirklich sehr spannend, auch das nochmal rückblickend so ein bisschen alles zu verfolgen. Ich sitze auch oft, wenn ich mal abends einfach zu Hause bin und auf der Couch liege, gucke ich mir oft Ritter an von ganz früher. Teilweise auch der erste Grand Prix mit uns zusammen international, das weiß ich noch, der war in Mannheim, Vier-Sterne-Turnier und wir hatten glaube ich 70% glatt. Und ich bin da hingefahren nach Mannheim und dachte wirklich schon so, ja klar, dass es jetzt nicht sofort, durch die Decke geht, das hatte ich in dem Moment auch, wusste ich auch, aber hatte schon so ein bisschen Erwartung. Also so 72 plus hätte ich schon im Kopf gehabt, ne? Hatte auch, glaube ich, überhaupt keinen Fehler, so ja, 70,0 irgendwas. Und dann guckten wir uns beide so an, Lars und ich, und ja, so eine kleine Enttäuschung war uns schon ins Gesicht geschrieben, sondern ach, es ist doch nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt hatten, oder reicht es doch nicht? Und sind wieder so ein bisschen gedeckelt nach Hause gefahren und haben aber weiter unsere Hausaufgaben gemacht und immer weiter mehr Kraft bekommen, mehr zusammengewachsen. Unser Vorteil, glaube ich, jetzt rückblickend war auf jeden Fall, dass Bluetooth die Zeit bekommen hat, im Schatten von Duke heranzuwachsen, der einfach immer an vorderster Front auch performt hat und voll abgeliefert hat, auch für die Mannschaft über Jahre. Und Bluetooth einfach, wie ich es gerade sagte, die Zeit hatte, sich zu entwickeln. Und irgendwann in Balve war es dann soweit, dass beide gestartet sind, aber dann Bluetooth die Nase vorne hatte. Und von dort an war es dann auch so, dass dann Bluetooth das Championatspferd wurde, Duke sich dann in Rente verabschiedet hat. Und seitdem sind wir einfach tagtäglich zusammen. Ich glaube, außer ich bin einmal im Jahr im Urlaub für zwei Wochen, so nach dem Motto, dann nicht. Ansonsten bin ich wirklich immer jeden Tag bei Blue und er wartet auch darauf und fordert es auch voll ein. Und ich denke auch nur so kommen auch irgendwie solche sportlichen Leistungen dann am Ende im Field raus und dass man sagen kann, das ist wirklich eine Konstante fürs Team.
Jetzt ist es ja so, ihr seid jetzt seit anderthalb Wochen dann halt wirklich auch nur zusammen. Das stärkt die Bindung dann ja auch noch einmal ungemein. Genießt er das wirklich sehr?
Oh, mehr als sehr. Also er kriegt wirklich auf dem Turnieren, jetzt war das Trainingslager noch vorgeschaltet, wie du sagst, sind dann fast zwei Wochen, die wir insgesamt von zu Hause weg sind. Das ist eine 24/7-Betreuung. Also wie ein, wie wenn man sich vorstellt, als Mensch einmal in eine Reha zu gehen und oder in Spa, irgendwie in Spa-Urlaub und von morgens bis abends nur betüttelt wird. Und nach dem Motto, guten Morgen, Herr Bluetooth, wie fühlen Sie sich heute Morgen? Darf es eine Massage sein zum Frühstück und, und. Also es geht von vorne bis hinten das volle Programm. Und dann muss man auch Bluetooth ein bisschen, wenn wir nächste Woche nach Hause kommen, wieder ein bisschen entwöhnen, weil ich habe natürlich zu Hause auch noch gefühlt 15 andere Pferde, die auch, ja, jetzt auch leider ein bisschen vernachlässigt wurden, nicht in der Pflege oder im Pensum der Arbeit oder des Betreuens, aber einfach, dass ich nicht da war und die einfach auch wieder ein bisschen mehr Zuspruch brauchen, dann muss Bluetooth wieder ein bisschen ins normale Leben auch zurückkommen. Das müssen wir aber langsam machen, weil montags morgens, wenn wir dann nach Hause kommen, da klopft er erstmal dann an die Tür und sagt, hallo, es ist immer noch hier 24/7, aber das ist eher lustig gemeint und ja, er genießt es auf jeden Fall.
Wann war denn bei dir der Punkt, du bist Championatsreiter, du startest für Deutschland, wann war für dich der Punkt, wo du dir gedacht hast, okay, mein Ziel ist es, als Reiter Deutschland wirklich mal zu vertreten, bei einem Nationenpreis, bei einem Championat, ich glaube, oder ich weiß es nicht, ob man von Weltmeisterschaften dann auch schon träumt?
Ja, gute Frage. Ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der nach dem Motto so, oh, das ist mein Traum oder dies oder das. Klar, man hat so Träume. Allerdings war das bei mir immer so, es hat sich immer alles so ergeben. Es war jetzt gar nicht, dass ich gesagt habe, ich arbeite auf das eine Ziel hin und dann war das oder das. Es war einfach mit Duke. Wir haben auch ohne Ansprüche angefangen. Das war, glaube ich, auch ganz gut, ohne dass irgendeiner einen Druck oder eine Erwartung hatte. Weder von Duke noch von mir. Wir sind ja beide zusammen in den Grand Prix Sport gewachsen. Und sich dann eins zum anderen gefügt, dann haben wir mal angefangen mit einem Weltcup in der Osteuropa League, bisschen ab vom Schuss, war ganz gut, immer so weiter, bis wir dann mal irgendwann in der Westeuropa League angekommen sind und damals mit Duke den Weltcup in London gewinnen konnten. Das war schon ein großes Ding damals, so dass das erste Mal hatte ich das Gefühl, okay, da schaut die Dressurwelt mal einmal nach London und denkt so, was ist jetzt hier passiert? Hat da jetzt ein Deutscher in London gewonnen mit der ganzen englischen Konkurrenz noch? Also klar, es gehört auch ein bisschen Glück dazu am Tag X, aber hatten wir und das war alles gut und Duke ging gut. Und von da ging es dann immer weiter. Dann haben wir uns in die Mannschaft reingeritten und durften dann auch damals vor 4 Jahren schon in Herning dabei sein, auch eine Mannschaftsmedaille bekommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss dahin oder ich will dahin. Es hat sich eher so ergeben und habe ich dann auch immer so gerne mitgenommen, so nach dem Motto.
Das hat sich ja mit ganz viel Fleiß, Talent, vielen normalen, glaube ich, einfach Entwicklungen im Sport, wozu dann halt auch immer noch mal so ein bisschen auf und ab halt irgendwie mit dazugehört. Das gehört ja alles zu dem Weg dazu, aber schauen wir noch einmal weiter zurück. Was war für dich der Punkt, wo diese Liebe zum Pferd geweckt worden ist?
Ja, das war auf jeden Fall in meiner Jugend, kann ich ganz klar sagen, als ich irgendwie nach 10 Longestunden im Reitverein hängen geblieben bin als einzigster aus meiner Freundesgruppe und von dort an jeden Tag im Stall war und meine ganze Jugend eigentlich dort verbracht habe. Selbst wenn man mal ein paar Tage nicht geritten ist, weil es ja Schulpferde waren und man, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, weil es mir auch nicht jeden Tag erlaubt war zu reiten, weil die Schulpferde ja auch anderen Kindern zur Verfügung standen. Aber trotzdem war man im Stall und hat einfach mit seinen Freunden dort in einer Strohhalle irgendwas angestellt oder keine Ahnung. Also irgendwie auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt. Von dort an war eigentlich die Liebe zum Pferd, der Pferdevirus geweckt und auch nicht mehr wegzudenken.
Wie wichtig sind denn Schulpferde gerade dafür, um halt eben den Einstieg zu finden?
Also unersetzlich, also nicht wegdenkbar sozusagen und wir brauchen da wirklich eine breite Basis und ein gutes Fundament an Schulpferden. Ohne die Schulpferde bin ich mir ganz sicher, hätte also keiner von uns und ich schon bin eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich habe das Reiten bis zu einem fast hohen Teenageralter auf Schulpferden verbracht, bis ich dann irgendwann mit 15 mein erstes eigenes Pferd bekommen habe, einen Dreijährigen. Uneingeritten, also auch total unlogisch eigentlich, aber war so dann. Bis dahin habe ich die Zeit mit Schulpferden verbracht und bin denen auch so dankbar und da konnte auch wirklich sehr viel davon lernen. Alle Pferde waren komplett unterschiedlich, vom kleineren zum größeren, vom bisschen gemütlichen zum bisschen temperamentvollen, also war von allem was dabei und hat mir ganz viel bis heute gelehrt.
Die Geschichte mit deinem ersten eigenen Pferd, ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Schauen wir noch einmal auf die Schulpferde. Weißt du noch, wie das erste hieß, auf dem du geritten bist? Erinnerst du dich daran noch?
Es waren ein paar. Ich glaube, der erste hieß wirklich Idefix, war ein Schecke. Den mochte ich auch wirklich sehr lange. Oder den habe ich geliebt, bis ich ja dann irgendwann mit Schulpferden keinen Kontakt mehr hatte. Habe ich den irgendwie betreut, war dann am Ende auch mein Pflegepferd im Reitverein. Und gab es aber noch, einer hieß Mammut, und der war auch ein Mammut. Und wenn der dann Samstagmorgens sich in der Reitstunde in der Abteilung, wenn es ein bisschen zu kalt war im Winter, und der hat die Abteilung verlassen und einen Bocksprung gemacht, ja, dann bist du auch wirklich wie vom Mammut runtergeflogen. Also es war lustig, allerdings damals natürlich nicht so lustig, weil keiner wollte von Mammut runterfliegen. Aber ja, da gab es einige.
Wusstest du, dass sowohl Katahemma als auch Raffinetz auch auf einem Schecken gestartet sind?
Nee, das wusste ich jetzt nicht. Dass die auch mit Schulpferd in Berührung waren, das weiß ich mittlerweile. Allerdings nicht, dass es auch ein Schecke war. Sehr lustig.
Wir haben uns gestern Kinderfotos gezeigt und es war wirklich sehr süß. Jetzt habt ihr noch eine weitere Gemeinsamkeit, außer dass ihr Teamweltmeister zusammen geworden seid.
Wahrscheinlich muss es irgendwie, um Weltmeister zu werden, muss man irgendwie auf dem Schecken einsteigen. Also die Message an alle Reitvereine mit Schulpferden, so besorgt euch bitte Schecken.
Wenn du jetzt einmal auf die Schulpferdezeit noch einmal schaust, was würdest du sagen? Was hast du davon nochmal besonders gelernt? Also ich glaube, wir sind uns einig, von den Pferden lernt man super viel. Mit der Zeit mit den Pferden lernt man ganz, ganz viel. Das prägt die Persönlichkeit. Aber mit Schulpferden ist es ja nochmal eine eigene Sache.
Genau, also es ist einfach, die Pferde lehren uns so viel und sind auch für viele Kinder einfach zugänglich. Und ich kann mich auch noch genau erinnern, dass die Pferde das auch wirklich genossen haben, von vielen Kindern betüttelt und betätschelt zu werden und nochmal geputzt zu werden. Klar haben sie auch ein bisschen ihren Auftrag und machen den auch super, allerdings bekommen sie auch, zumindest in den Vereinen, wo ich immer präsent war oder bin, voll das volle Programm auch zurück, zumindest so, wie es den Vereinen möglich ist. Und die Kinder lieben einfach Pferde, die dort im Verein sind, und die würden auch alles dafür tun, ihr letztes Taschengeld sozusagen geben, um irgendwie es den Pferden so gut wie möglich zu machen.
Ihr als deutsches Dressurteam habt euch jetzt ja entschlossen, eine Förderung für ein Schulpferd im Rahmen von 100 Schulpferde plus zur Verfügung zu stellen. Was ist eure Motivation dahinter?
Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Sache, gerade weil du es auch angesprochen hast. Wir sind ja 3 Reiter in einer Mannschaft jetzt, die absolut auf Schulpferden angefangen haben. Ich müsste jetzt nochmal die Historie von Isabel genau rückwärts rechnen, aber ich glaube, sie hatte einfach durch familiären Background einen anderen Weg eingeschlagen, was ja auch total in Ordnung ist, aber dass 3 Reiter einer deutschen Mannschaft wirklich den Einstieg über Schulpferde gefunden haben, das spricht ja schon dafür, dass das der richtige Weg sein kann. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, die Mannschaft geschlossen, das Projekt zu unterstützen, 100 Schulpferde Plus. Und es ist einfach ein mega Projekt. Es geht ja nicht nur darum, jetzt ein Schulpferd zu kaufen, sondern es gibt ja auch noch andere Arten von der Unterstützung in Sachmitteln und andere Unterstützung eben, aber wie gesagt, jetzt diese 5.000 Euro fließen in die Unterstützung beim Kauf eines Schulpferdes, und wir hoffen, dass dann auch am richtigen Ort, dass dieser Gutschein zum Einsatz kommt und wir da wirklich was Gutes tun können.
Was würdest du denn, wenn wir jetzt an jüngere Hörer denken, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben, die halt eben vielleicht ein Schulpferd reiten? Was ist für dich das Zentrale am Pferdesport, was die sich auf jeden Fall beibehalten sollen?
Also jeder im Pferdesport soll seine Wünsche verfolgen. Es muss nicht immer zwingend, es muss nicht immer jeder, der seine Jugend am Pferd verbringt, am Ende im Sport landen. Der Reitsport bietet ganz viele Facetten, um irgendwie glücklich zu werden, Spaß am Pferd zu haben, sei es später als Pferdepfleger oder im Westernreiten, Voltigieren. Es gibt noch 100 andere Möglichkeiten, sich irgendwie am Pferd zu betätigen. Also es muss nicht jeder ja immer zwingend in einer Dressur- oder Springmannschaft landen. Trotzdem, wie gesagt, Reiten an sich bietet so viele Möglichkeiten, sich mit dem Tier, mit dem Partner und Pferd zu beschäftigen. Also bleibt auf jeden Fall dran, verfolgt eure ganz eigenen Ziele und Wünsche, die ihr ums Pferd habt. Seid immer fair zu eurem Partner. Und dann ist alles möglich. Ich glaube, meine Mannschaftskollegen und ich sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
Kannst du noch einmal auf den Punkt bringen, was du persönlich vor allem von den Pferden gelernt hast, was du daran jeden Tag so schätzt und was deine tägliche Motivation dabei ist?
Ja, von den Pferden kann man unwahrscheinlich viel lernen. Also allen voran auch Demut gegenüber sich selbst und dass man wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen ein bisschen bleibt, lernen einen die Pferde, man kann nichts überstürzen, gerade wenn man ein bisschen den sportlichen Gedanken hat. Weiß ich, war früher als Jugendlicher auch ein bisschen anders, wollte man manche Sachen ein bisschen zu schnell und dies und das, aber mit der Zeit zeigen einem die Pferde eigentlich schon, nee, also es geht alles, aber alles mit Sinn und Verstand und langsam, und das ist auch ganz besonders wichtig und das zieht sich auch bis heute ins Profialter so durch, aber es ist zum Beispiel auch, ich sage immer, was ich auch dankbar bin, von den Pferden gelernt zu haben, ist einfach die Sprache der Pferde zu sprechen. Und es ist eben keine, sage ich mal, keine gesprochene Sprache, sondern eine gefühlte Sprache. Und einfach dieses Gefühlte, die gefühlte Sprache zu erlernen und zu perfektionieren, mit einem Lebewesen umgehen zu können, in dem Fall das Pferd, ist einfach was ganz Besonderes. Es haben nur wir, das hat auch nicht der Radfahrer zu seinem Fahrrad, nicht der Rennfahrer zu seinem Rennauto, das können nur wir. Und das ist einzigartig und da bin ich auch super dankbar, dass wir das beherrschen.
Vielen Dank dafür. Schauen wir noch einmal, wir sind jetzt hier halt eben bei der WM. Morgen geht's auch für dich weiter. Was saugst du hier alles auf?
Ja, wir sind hier quasi auf dem Weltfest der Pferde bei Weltmeisterschaften. Es sind alle Disziplinen irgendwie vorhanden, die sportlich eine Bedeutung haben oder Wettkämpfe austragen. Und man guckt natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand. Jetzt hier im Hintergrund läuft das Voltigieren. Morgen oder übermorgen sind die Buschis dran. Nächste Woche das Springen. Die Fahrer noch dabei. Also von allem etwas. Und wir müssen uns natürlich ein bisschen fokussieren. Morgen haben wir ein Grand Prix Spezial. Ist die erste Einzelentscheidungsmedaille sozusagen. Ja, wir hoffen nochmal super eine gute Runde zu reiten und guck mal, wie unser Outcome ist. Jetzt ist der Mannschaftswettbewerb quasi vorbei. Jetzt gehen wir in die Einzelkonkurrenz. Heißt aber nicht, dass wir unsere Freundschaft irgendwie jetzt die Ellbogen ausfahren. Aber trotzdem, jetzt geht's um die Einzelplatzierung. Und im Idealfall dürfen wir am Wochenende noch eine Kür reiten, am Samstagabend unter Flutlicht. Das wäre natürlich schon das kleine Träumchen, ne?
Ich drücke euch die Daumen. Ganz viel Spaß weiter hier, eine tolle Zeit weiter. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns.
Gerne.
Und danke fürs Zuschauen.